Guten Morgen zusammen. Sind wir zeitig dran heute? Ich habe gedacht, ihr erzählt jetzt viele Zeugnisse. Und deswegen mache ich ein wenig kürzer. Aber dann wird es halt insgesamt kürzer, dann kommt ihr schon alle pünktlich zum Essen. Ich muss nämlich auch um 12:30 bei meiner Mama sein. Die hat nämlich, was hat sie gemacht, Christina? Lamm. Lamm gibt es heute, genau. Ja. Ostern. Der Bernd hat schon gesagt, der Herr ist auferstanden. Genau so ist es. Und das ist eine der Grundlagen, also der grundlegendsten Grundlagen unseres Glaubens. Und dazu gucken wir heute mal in die Bibel, in einen dieser Auferstehungsberichte, die wir im Neuen Testament finden. Und zwar bei Matthäus, Matthäus 27. Ab Vers 62. Das ist nicht ganz so der Text, den man immer so an Ostern hört. Meistens ist er aus dem Lukas-Evangelium oder Johannes. Und ich bin auch eher Johanneslastig eigentlich. Aber heute gucken wir mal in diesen Auferstehungsbericht nach dem Matthäus-Evangelium. Die meisten kennen die Geschichte. Jesus war am Kreuz gestorben und wurde ins Grab gelegt. Die Jünger von Jesus, also die, die mit ihm unterwegs waren, waren traurig, weil sie dachten, jetzt ist alles aus, alles ist vergeblich. Das, woran wir geglaubt hatten, ist sinnlos. Der, von dem wir gehofft hatten, er ist der Retter der Welt, ist es offensichtlich doch nicht. Sie waren in Angst, dass die Juden auch sie verfolgen, wie sie Jesus verfolgt hatten. Und die Situation ist ziemlich traurig. Und die Jesus ans Kreuz gebracht hatten, die Hohepriester, Pharisäer, auch die führenden Leute aus dem jüdischen Volk damals, die machen sich jetzt Gedanken, wie es weitergeht. Matthäus 27, ab Vers 62. Am folgenden Tag aber, der nach dem Rüsttag ist, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte: Nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Die sind also zu dem Pilatus gegangen und haben sich da Gedanken gemacht, dass Jesus ja von seiner Auferstehung gesprochen hat. Geht's weiter. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr habt eine Wache. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin, und nachdem sie den Stein versiegelt hatten, sicherten sie das Grab mit der Wache. Aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des 1. Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Als sie aber hingingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen sollen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Zwei Dinge zu diesem Text. Das erste, die Auferstehung eine prophezeite Wahrheit. Die Jünger, die sind also noch wie betäubt von diesem grauenvollen Ereignis der Kreuzigung ihres Herrn. Sie haben ja sicher schon vorher gesehen, wie Menschen gekreuzigt werden. Die Römer hatten das ja so praktiziert als abschreckende und grauenhafte Folter- und Tötungsmethode. Aber diesmal hängt da jemand, den sie kennen, und nicht nur irgendjemand, den sie kennen, sondern ihr Herr, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten. Und sie sind wie betäubt, sie sind traurig, sie verkriechen sich, sind, können eigentlich nichts tun. Und man fragt sich da immer, wenn man das so liest von den Jüngern, was die da so gemacht haben in der Zeit, bis Jesus sich ihnen zeigt, ob die alles vergessen hatten, was Jesus ihnen in den Jahren, in denen er bei ihnen war, in den etwa 3 Jahren, ob die da alles vergessen hatten oder ob die das nicht richtig verstanden hatten oder was eigentlich mit dem war, was Jesus zu ihnen gesagt hatte. Weil Jesus hat es ja die ganze Zeit gesagt, passt auf, ich gehe da hin, ich werde da überliefert in die Hände der Heiden, der Römer, die werden mich umbringen und ich werde am 3. Tage auferstehen. Das haben die ja alles gehört. Es ist ihnen gesagt worden von Jesus selbst. Aber irgendwie scheint es alles wie weg zu sein oder nicht präsent oder sie sind in so einer Schockstarre oder wie auch immer. Aber die Pharisäer und die Hohenpriester, die wussten das noch. Komisch, gell? Die wussten noch ganz genau, dass Jesus gesagt hat, pass auf, ich stehe auf, ich gehe wieder aus dem Grab. Und die hatten Angst, die dachten ja, sie glaubten ja Jesus nicht und jetzt hatten sie Angst, dass die Jünger da irgendwas treiben, dass die den rausholen und sagen, hey, guck mal, der ist auferstanden. Und das wollen sie verhindern. Die wussten genau, was Jesus vorausgesagt hat. Das heißt, sie haben sich auch genau mit seinen Worten beschäftigt. Und sie waren ihm noch genau in Erinnerung. Aber sie haben sich geweigert, es zu glauben. Obwohl sich jetzt schon so viel erfüllt hat, auch vor den Augen dieser Pharisäer. Sie haben ja gesehen, wie er über seinen Tod gesprochen hat. Sie haben ja gesehen, wie der dann tatsächlich genauso eingetreten ist wie prophezeit. Aber sie wollen nicht glauben. Und die, die eigentlich jetzt glauben sollten, die Jünger, die verstecken sich. Später sagt der Jesus, im Lukas-Evangelium, Lukas 24, ist uns das überliefert zu ein paar von ihnen, mit denen er sich unterhält nach der Auferstehung. O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus schimpft also mit ihnen, dass sie unverständig sind und ihre Herzen zu träge, dass sie an ihn glauben und an all das, was hier passiert ist. Auf jeden Fall stellen die Hohepriester jetzt Wachen an das Grab, damit nicht so eine Verschwörung oder eine Versuchung, eine Verführung, wie sie es nennen, passiert. Und jetzt kommen diese Frauen zu diesem Grab, also die beiden Marias. Und sie finden das Grab anders vor, als sie es erwarten. Der Engel, der öffnet es. Es passieren übernatürliche Dinge. Die Wachen sind von Furcht erfüllt. Und zu den Engeln von den Engeln wird zu diesen beiden Frauen gesprochen. Und das Wunder der Auferstehung wird den ersten Menschen offenbar. Es ist interessant, dass das hier 2 Frauen sind, weil die damals das Wort einer Frau galt nicht so viel, weil die halt oft, damals war das anscheinend so, dass die Frauen oft viel Sachen so erzählen, die vielleicht nicht ganz sich so zugetragen haben, wie es erzählt wird und dass die halt viel reden, also war damals anscheinend so. Und deswegen hat man das Wort von so Frauen da nicht ganz so ernst genommen. Aber Jesus, Gott, hat sich diese Person ausgesucht als erste Zeugen seiner Auferstehung. Als die ersten, denen er sich offenbart. Und damit macht er wieder mal was komplett anders, als man es eigentlich von ihm erwartet. Diese beiden Frauen, denen wird jetzt die Auferstehung Jesus als erstes offenbart. Nicht Petrus, nicht Johannes, nicht den Elite-Jüngern, auch nicht irgendeinem anderen seiner männlichen Jüngern, sondern den beiden. Ich denke, das ist auch dazu da, um den Jüngern ein bisschen Demut zu lernen, um ihnen zu zeigen, guck mal, ihr hättet es ja eigentlich wissen müssen. Ihr hättet ja das glauben können. Ich habe es euch ja die ganze Zeit gesagt, aber ihr seid zu trägen Herzens, ihr seid unverständlich. Guck, und jetzt offenbare ich mich zuerst diesen zwei Frauen, die glauben mir. Und eigentlich ist es so, dass nicht erst Jesus das gesagt hat mit dieser Auferstehung, sondern eigentlich hätte das allen damals, vor allem den Jüngern, schon viel länger klar sein müssen, dass Jesus aufersteht, dass der Messias aufersteht. Es ist nämlich durch das ganze Alte Testament schon prophezeit. Und eigentlich, wenn sich die Jünger damit beschäftigt hatten, dass Jesus ja der Messias ist, hätten sie von Anfang an wissen müssen, dieser Messias muss in den Tod gehen, dieser Messias wird wieder aus den Toten auferstehen. Wenn man sich im Alten Testament umguckt und forscht mal nach, ob es da schon Hinweise gibt auf die Auferstehung des Messias, auf die Auferstehung von Jesus, da findet man von der ersten Seite an ganz, ganz viele klare Hinweise darauf, dass Jesus auferstehen wird. Der erste Hinweis, meines Erachtens, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 5, da wo Gott das Universum schafft. Da heißt es, und Gott nannte das Licht Tag, also er macht quasi Licht, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Aus dieser Nacht und dem aus der Nacht hervorbrechenden Licht, aus diesem Morgenlicht, entsteht der erste Tag. So ist für uns Christen dieser Tag der Auferstehung, der neue erste Tag. Und das zieht sich dann durchs ganze Alte Testament, in den Mosebüchern, in den Propheten. Überall finden wir Hinweise darauf, dass da einer ist, der den Tod durchschreitet. Selbst bei so Literatur wie bei Hiob zum Beispiel, auch in den Sprüchen, überall finden wir Hinweise darauf, dass da einer ist, der den Tod besiegt, der durch den Tod hindurchgeht. Die ganze Schöpfung sogar, also die Dinge, die wir um uns herum sehen, sind darauf ausgelegt, uns ein Hinweis zu sein, auf den Tod und auf die Auferstehung des Gottessohnes. Auch im Garten Eden, ganz am Anfang, sagt Gott relativ deutlich zu Adam und Eva, 1. Mose 3, Vers 15, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, also der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Sind sich die Ausleger recht einig, dass das ein Hinweis darauf ist, wie ja, Jesus in den Tod geht und wie er aber aufersteht und den Teufel besiegt. Und die Juden, die wussten das, also diese Hohepriester hier, die wussten, dass es einen gibt, von dem in Mose und in allen Schriften prophezeit ist. In Johannes 1, als Philippus Nathanael begegnet, und die beiden da diskutieren sind, ob das vielleicht der Messias ist. Da heißt es, Johannes 1, Vers 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat, und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Es war klar, dass über diesen Messias, wenn er es denn ist, dass das einer ist, von dem von Anfang an geschrieben steht und sein ganzes Schicksal von Anfang an beschrieben steht. Und auch die Schöpfung zeugt die ganze Zeit von Jesus. Seine weitere Sache, damit niemand eine Ausrede hat irgendwann mal, wenn er vor Gott steht. Der ganze Jahreslauf, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, das ist alles ein Sinnbild dafür, für dieses Sterben und Wiederauferstehen. Das ist kein Zufall, dass das alles so passiert. Am Anfang, wissen wir ja, im Garten Eden, da gab es keinen Zerfall, da gab es vermutlich nichts, das irgendwie kaputt ging, es gab ja keinen Tod. Aber seither gibt es diesen Kreislauf, dass Dinge kaputt gehen, dass Dinge sterben und dass aus diesem Sterben neues Leben entsteht. Sie hat sich jetzt alles wegen weit hergeholt an, und ich weiß, dass einige von euch dann denken, boah, ob der da nicht ein wenig viel reininterpretiert, so erst der Mose und Schöpfung und die ganze Sache, ob das nicht ein bisschen, ob das alles mit Auferstehung zu tun hat. Aber wir finden im Neuen Testament von Jesus selbst und auch von Paulus, dass sie genau diese Bilder aus der Schöpfung und aus diesem Kreislauf des, ja, dass sie, ich will nicht Kreislauf des Lebens sagen, weil das so esoterischer Hindu-Begriff ist, also dass sie aus diesem Kreislauf, dass Dinge vergehen und dass aus dem, was dann vergeht, dass das verwest und dass das zu Dünger wird und dass das dann wieder als Leben dient für andere Lebewesen, dass das alles ein Zeichen ist auf das, was mit Jesus passiert. Johannes 12, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 36, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und er sagt es da in diesem Kapitel, in dem er die Auferstehung beschreibt und in dem er gegen Irrlehrer angeht, die die Auferstehung leugnen. Dieser ganze Kreislauf, diese ganze Menschen, Tiere, Pflanzen, was alles so passiert, Tag und Nacht, Winter und Sommer, Saat und Ernte, Frost und Hitze, das alles zeugt davon, wie der Sohn Gottes einmal in den Tod geht, den Tod durchschreitet und dann aufersteht zur Herrlichkeit. Warum erzähle ich das alles? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die ganze Schöpfung von Anfang an, das sind alles nicht so Zufallsdinge, dass der Jesus gekommen ist und dann ist es halt dumm gelaufen und dann ist er halt umgebracht worden und ist halt gestorben und dann ist er halt wieder auferstanden, weil Gott sich dann überlegt hat, es ist ja doof, wenn der tot bleibt und so. Nein, das war von Anfang an alles so geplant. Von Anfang an wusste Gott, dass es so kommt. Von Anfang an war es so angelegt und so geplant. Und wir sehen, was für eine wunderbare Weisheit und was für eine Macht Gott da hat, wie er die Dinge lenkt. Die ganze Erde, das ganze Geschick der Erde zielt daraufhin ab. Und das ist was, was die Jünger Jesu, denen er das 3 Jahre lang eingetrichtert hat, nicht verstanden haben. Hier. Das Zweite, was wir sehen, diese Auferstehung, die hier jetzt geschieht, diese Auferstehung ist der Grund unserer Freude als Christen. Ich habe den Zweck der Auferstehung lange nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es heute verstanden habe, aber mir war das lange unklar. Ich hatte nie, seit ich mich bekehrt habe, hatte ich nie Zweifel an der leiblichen Auferstehung Jesu, sonst wäre ich kein Christ. Aber ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, der Sühnetod Jesu, ja, das ist klar. Der ist am Kreuz gestorben, weil ich voller Sünde bin. Mir war meine Sünde bekannt und bewusst und es ist mir klar, so wie ich bin, kann ich nicht vor Gott bestehen. Ich kann nicht vor ihm gerecht werden. Ich kann, wenn ich irgendwann mal vor ihm bin, ich kenne mein Schicksal, ewige Verdammnis und es ist gerecht. Und dann kommt er und stirbt am Kreuz an meiner Statt, leistet Sühne für mich, nimmt meine Sünde an seinen Leib, trägt die ans Kreuz, damit mir vergeben wird. Das ist mir klar, da ist mir der Zweck klar, der Mechanismus ist mir klar. Ich habe gesündigt, er nimmt es auf sich, er leistet Sühne, ich bin frei. Das kann man verstehen, aber damit ist doch alles erledigt. Zu was dann die Auferstehung? Was hat die für einen Zweck? Und wenn man das so redet, da schäme ich mich schon ein bisschen dafür, weil man schon denkt, da merkt man, wie ich so denke, so rein zweckmäßig. Was hat das für einen Zweck für mich? Tod Jesu, klar, aber zu was brauche ich seine Auferstehung? Mit seinem Tod ist doch für mich alles geregelt. Strafe ist von mir genommen, Schuld ist gesühnt, dann reicht mir das doch. Brauche ich doch seine Auferstehung nicht. Zum einen merkt man da in so einem Denken, wie herzlos das ist und wie wenig mir doch da Jesus bedeutet hat und wie, ja, wenn man nur so an so einen Zweck denkt. Und zum anderen, ja, hat mir da gewaltig was im Verständnis gefehlt, was diese Auferstehung bedeutet. Die Bibel sagt uns nämlich, dass wir ohne Auferstehung noch in unseren Sünden wären. 1. Korinther 15 schreibt Paulus das. Die Bibel lehrt, dass diese Auferstehung Jesu die erste von allen Auferstehungen ist, dass jeder nach Jesus, also jeder Mensch, jeder, der stirbt, auch jeder, der vor Jesus gestorben ist, jeder wird mal auferstehen. Aber Jesus ist der allererste, der auferstanden ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass uns klar ist, von Anfang an ist die ganze Schöpfung, das ganze Universum, alles darauf angelegt, dass irgendwann einer kommt, der als allererstes diesen Tod durchschreitet, der in den Tod geht, richtig tot ist, und dann aber aus dem Tod wieder ins Leben tritt und damit macht erst alles, was sonst so im Neuen Testament steht, Sinn. Ewigkeit, Himmel, Hölle. Ohne Auferstehung gibt es nichts von dem. Weder Himmel noch Hölle. Denn ohne Auferstehung wären alle einfach nur tot, wären in irgendeinem wabrigen Zustand des Nichtseins und es wäre nichts weiter. Gott wäre irgendwo allein mit irgendwelchen Engelwesen und es ist einfach nicht vorstellbar, dieses Szenario, weil es das nicht gibt, weil von Anfang an die Schöpfung darauf ausgelegt ist, dass Jesus kommt, Jesus stirbt, Jesus durch den Tod geht, Jesus aufersteht von den Toten und damit der Erstgeborene aus den Toten ist und dass er damit die Möglichkeit schafft, dass Menschen nach dem Tod auferstehen zum Gericht oder auferstehen zur ewigen Herrlichkeit. Und diese Auferstehung Jesu, die ist auch deswegen so wichtig, weil wenn er nicht auferstanden wäre, wäre er nur einer von vielen Scharlatanen, so wie die anderen, die zu seiner Zeit gekommen sind. Durch die Auferstehung beweist er ist wirklich Gott. Durch die Auferstehung beweist er ist der, der Macht hat über Tod und Leben. Durch die Auferstehung wird bewiesen, dass sein Zeugnis, dass das, was er die ganze Zeit erzählt hat, wahr ist, weil Gott sich zu ihm stellt, indem er ihn vom Tod auferweckt. Gott bestätigt alles, was Jesus gesagt hat, durch die Auferweckung aus den Toten. Wenn er nur gestorben wäre, wüsste niemand, ob das wahr ist, was er sagt. Er wäre halt getötet worden, man hätte vielleicht gesagt, ja, das war halt so ein Justizding und war halt irgendwie Pech und es ist dumm gelaufen, er ist halt in die Hände der Römer gefallen oder. Aber durch diese Auferweckung, dass Gott gesagt hat, den wecke ich wieder auf von den Toten. Der ist euer Herr, der steht über euch, den auf den könnt ihr hören, der steht über, ja, dass er ihn erhöht hat. Dadurch bestätigt Gott, dass alles, was Jesus gesagt hat, wahr ist und dass er wirklich der Messias ist, wirklich der Christus ist. Und nur dadurch ist auch klar, dass die Sühnung, die er am Kreuz erwirkt hat, dass die echt ist und dass die real ist und dass die gilt. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Und nach ihm werden auch alle anderen Toten auferweckt werden. Paulus, der hat in dem Korintherbrief, die zwei Korintherbriefe, die wir haben, da beschäftigt er sich auch mit dem Thema Auferstehung, weil es da in Korinth offensichtlich Leute gab, unter den Christen, weil sonst hätte er es da nicht reingeschrieben, Leute gab, die mit Auferstehung nichts anfangen konnten. So wie vorher bei den Juden, die Sadduzäer, die gesagt haben, naja, wenn man dann tot ist, ist man tot. Und die hatten wohl irgendwie eine diesseitige Vorstellung von Jesus und vom Glauben und vom Christsein. Die dachten, naja, wenn ich Christ bin, dann ist es in diesem Leben gut, weil dann bin ich, keine Ahnung, besserer Mensch oder der Umgang untereinander ist besser oder. Aber wenn man tot ist, dann ist alles vorbei. Die Vorstellung ist mir heute zum Glück unter Christen noch nicht begegnet, aber unter anderen Leuten ist die üblich. Sogar mein muslimischer Arbeitskollege, der ist nicht so streng gläubig, der ist halt Moslem, aber ja, der ist der Überzeugung, ja, er ist ein guter Mensch. Falls es einen Himmel gibt, dann kommt er rein, weil er ist ein guter Mensch. Aber er geht davon aus, dass wenn er tot ist, ist eh alles vorbei. Und muss dementsprechend alles, was so geht, aus diesem Leben rausholen. Damals gab es aber auf jeden Fall diese Vorstellung auch unter den Christen. Und Paulus machte ihnen klar, das stimmt so nicht. Auferstehung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Darum schreibt er, wenn ihr das mal lesen wollt, 1. Korinther 15, ein ganz kämpferisches und sehr deutliches Kapitel, wo er den Leuten klar macht, die Auferstehung, dass zuerst Jesus auferstanden ist und dass dann alle anderen auferstehen, das ist Grundlage eures Glaubens. Wenn das nicht stimmt, dann könnt ihr alles andere in die Tonne treten. Weil durch eure Bekehrung habt ihr nichts davon in diesem Leben. Viele unserer Geschwister auf dieser Welt, die wissen, wenn sie sich zu Jesus bekehren und bekennen, werden sie verfolgt. Sie haben dann ein schlechteres Leben auf dieser Welt als vorher, als ohne Jesus. Und Paulus sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig für uns Christen, dass wir nicht nur an das Hier und Heute denken, sondern dass uns klar ist, unser Glaube, der Kern davon ist Tod und Auferstehung von Jesus. Und damit wird begründet, dass es eine Ewigkeit gibt, ein Leben nach dem Tod und ein Leben durch den Tod hindurch. In 1. Korinther 15, ich lese da mal ein paar Verse, Vers 12 bis 19, schreibt Paulus, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt vergeblich. Vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Aber so ist es jetzt ja nicht. Es ist ja nicht so, dass Christus nicht auferweckt ist und dass es keine Auferstehung gibt. Sondern es heißt weiter hinten, 1. Korinther 15, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen, nämlich durch Adam, der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie durch den Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind, bei seiner Ankunft, also die Gemeinde, die zu Jesus gehören, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Jesus hat das Totenreich betreten, durchschritten und wieder verlassen. Und deshalb werden auch alle Menschen irgendwann mal auferweckt werden. So in verschiedenen Reihenfolgen, wie wir hier gelesen haben, andere Abschnitte der Bibel, Thessalonicher Brief, auch Offenbarung, beleuchten das da noch genauer. Aber irgendwann wird es dann so sein, dass der Tod endgültig besiegt wird. Und das ist noch nicht jetzt übrigens, weil man dann manchmal denkt man so, ja, Jesus hat den Tod besiegt und so weiter, das stimmt auch. Aber der Moment, an dem der Tod verschlungen wird in Sieg, was Paulus dann später hier noch erwähnt, ein Zitat aus Hosea 13, Vers 14, das kommt erst später, viel später, Offenbarung 20. Dann, wenn der Tod selbst genommen wird und in den zweiten Tod geworfen wird, gepackt wird. Dann, wenn der Tod endlich vernichtet wird. Und dann ist der Moment, wo endlich alles Schlechte weg ist, wo es wirklich kein Leid mehr gibt, wo es nichts Böses mehr gibt, wo es überhaupt nichts Schlimmes mehr gibt. Und das ist die eigentliche Hoffnung der Christen. Nicht, wie Paulus sagt, ein schönes Leben im Diesseits, sondern die eigentliche Hoffnung der Christen und der Grund zur Freude ist die Erwartung dieser ewigen Herrlichkeit. Hier heißt es zweimal in diesem Text, fürchtet euch nicht. Erst kommt der Engel und sagt zu den beiden Marias, fürchtet euch nicht. Und das sagt er übrigens hier nur zu den beiden Frauen, also nicht zu den Wächtern, die haben Grund zur Furcht und die fürchten sich auch. Zu den Frauen sagt er, fürchtet euch nicht. Und dann kommt Jesus selber und sagt wieder zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und das ist die Botschaft von Ostern und die Botschaft der Auferstehung ist, für die Gläubigen, fürchtet euch nicht. Weil egal, was auf dieser Welt passiert, egal, was uns die Leute wegnehmen oder ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht oder was auch immer passiert, unser ewiges Leben ist sicher in Jesus, weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus den Tod besiegt hat. Und das ist Grund zu Trost und Grund zu Freude für Christen in allen Lebenssituationen. Und ich möchte es allen zusprechen, die heute hier sind, allen, die an Jesus glauben und an seine Auferstehung. Für euch ist es gesagt, fürchtet euch nicht, der Herr ist auferstanden. Amen.